Für mich ist dann ein zentraler Denkfehler in vielen Organisationen. Ja, man führt Methoden ein, weil man sich Struktur erhofft, aber Struktur ohne Haltung führt zu Stillstand, ist nur schöner verpackt.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Ich bin Simon Versali, Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Und in der letzten Folge habe ich mich mit Svenja unterhalten über den Moment, bevor ein IT-Projekt startet. Wir haben darüber gesprochen, was bei einer Vorbereitung passieren muss. Wir haben über versteckte Kosten gesprochen, was passieren sollte, bevor ein IT-Projekt überhaupt losgehen soll. Wir haben über den Solution-Plan gesprochen. All das könnt ihr in der 80. Folge, in meiner 80. Ausgabe des Podcasts Punkt Genau nochmal nachhören. Und heute geht's weiter. Und zwar genau da, wo es kritisch wird, nämlich wenn Projekte in Schieflage geraten, wenn Führung gefragt ist und nicht Verwaltung und wenn moderne Methoden scheitern, weil die Haltung fehlt. Wieder dabei ist die Svenja, die uns mitnimmt in die Momente, in denen sie zeigt, wer wirklich führen kann und was Leadership mit Change Management zu tun hat. Lass uns einsteigen. Herzlich willkommen, Svenja. Schön, dass du wieder da bist.
Hallo, Semir. Vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt. Die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja jetzt, wie man ein Projekt startet, haben vielleicht die ersten Schritte aus unserer Gebrauchsanweisung genutzt und stellen fest, oh, mein Projekt ist trotzdem in Schieflage und was jetzt? Freue mich, ein paar Insights mitteilen zu können, vielleicht auch die ein oder anderen Praxisbeispiele und freue mich auf die nächste halbe Stunde mit dir.
Schön, Svenja, dass du so spritzig gleich startest, weil nämlich das Thema Schieflage ist immer wieder in Zusammenhang mit IT-Projekten auch aus CFO-Sicht zu sehen, weil dann der CFO mir sagt, Mensch, Herr Versalis, wir haben wieder eine Menge Geld investiert, aber ganz ehrlich, der Mehrwert, den sehe ich nicht und wir sind auch noch hinten dran. Aber bevor ich da zu viel über meine Sachen erzähle, Svenja, ich habe hier du als Expertin, sag mal, wann merkst du eigentlich, dass ein Projekt in Schieflage geraten ist? Gibt es so typische Signale, die man nicht übersehen darf?
Wir haben beim letzten Mal ja über das ganze Thema Reporting gesprochen und dass es natürlich viele Projekte nutzen und das ist auch ein Must-Have, ein vernünftiges Projektreporting. Also wir haben über das Thema Value Earned, Effort Burned gesprochen, ja, dass wir Fortschrittstracking und Kostentracking miteinander verknüpfen müssen. Das heißt, das ist enorm wichtig, aber ich glaube, es gibt noch ein paar andere Faktoren, wo man merkt, dass Projekte in Schieflage geraten. Und gerade in IT-Projekten, wenn man häufig ein agiles Setup hat, arbeitet man ja mit einem Backlog. Also das heißt, ein wichtiger oder ein erstes Indiz dafür oder ein Indiz dafür, dass ein Projekt in eine Schieflage läuft, ist, wenn man ein leeres oder unvollständiges Backlog hat. Damit ist es halt unmöglich, tatsächlich Geschwindigkeit aufzubauen und auch verlässlich zu planen. Oft liegt es dann daran, dass es unklare Anforderungen gibt. Das heißt, entweder ist der Scope nicht klar oder ein anderes Problem, was natürlich auch sein kann, ist fehlende Entscheidungen. Also das heißt, es stehen einige Anforderungen oder einige User Stories, die geschrieben sind, Business-Anforderungen, die ins Backlog sollen. Aber es fehlt die Entscheidung, das Approval oder die Acceptance, dass wir so damit in die Entwicklung gehen können. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, ein anderes Signal ist eben das Fehlen eines belastbaren Projektplans. Und viele denken sich jetzt, ja gut, aber ein Projekt ohne Projektplan, das habe ich jetzt noch nie gesehen. Ja, in den meisten Fällen ist ein Projektplan da, aber das ist derselbe Projektplan wie von Anfang an des Projektes. Also das heißt, der hat sich nicht verändert, der ist statisch. Ein Projekt hat aber verschiedene Phasen und natürlich darf sich und wird sich so ein Plan auch verändern. Und es ist wichtig zu verstehen, was sind in den verschiedenen Phasen meine Exit-Kriterien, um so ein Projekt auch aktiv steuern zu können und auch immer wieder nach den verschiedenen Gegebenheiten so ein Projekt auch nochmal anzupassen und umzuplanen. Und das ist etwas, was wir sehr häufig sehen, dass diese Projektpläne nicht mitentwickelt werden. Wir hatten in der Folge davor das Thema Solutionplan. Ja, da haben wir auch wieder die Verknüpfung dazu. Denn da haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es auch ist, dass es interne Kosten gibt in den Solutionplan, auch zum Thema Kapazitäten. Und wenn ich die nicht kontinuierlich mit meinem Projektplan abgleiche, stelle ich nicht fest, ob ich in eine Schieflage gerate. Und ich habe noch zwei andere Beispiele, die ich gleich gerne nochmal mit anbringen kann. Aber das sind so die zwei wichtigsten, wo ich sagen würde, da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass das gegeben ist.
Wenn wir sind ja mitten in der Schieflage und da gibt es dann die Frage natürlich, wie kommt man dann irgendwie am Ende des Tages wieder raus? Aber jetzt wollen wir erstmal über die Person und die Rollen sprechen. Was unterscheidet denn jemanden, der das Projekt wieder stabilisiert, von jemandem, der es nur verwaltet?
Verwaltung bedeutet in erster Linie, Daten zu pflegen, Zahlen zu kontrollieren, Budgets zu tracken. Ich würde sagen, den Ist-Zustand zu dokumentieren, den man in einem Projekt hat. Und das ist eher ein reaktives Verhalten. Also das heißt, ich arbeite mit der Situation, in der ich schon bin. Das heißt, man versucht damit umzugehen von dem, was bereits geschehen ist. Ich würde sagen, stabilisieren hingegen versucht aktiv einzugreifen in das Projektgeschehen. Also das Thema Risiken frühzeitig zu kennen, zu antizipieren, Gegenmaßnahmen mit einzuleiten, gegebenenfalls auch da schon mal Kostenpositionen vorzuhalten und damit so ein Projekt auch bewusst auszurichten. Dafür setzt es natürlich voraus, dass man Probleme oder Risiken offen anspricht in einem Projekt, ja, auch wenn es mal unangenehm ist, aber es braucht da einfach auch den Mut und die Klarheit, solche Risiken anzusprechen. Und dann würde ich auch sagen, dass ohne so ein strukturiertes Vorgehen und Entscheidungskraft es nicht funktioniert. Ja, man muss den Teams eine Richtung geben. Also in der Regel sprechen wir ja über große oder größere Teams und IT-Projekte, oft ein Onshore-Offshore-Mix. Ja, das heißt, wir haben verschiedene Kulturen, Zeitzonen, verschiedene Sprachen. Und da ist es extrem wichtig, einem Team eine Richtung vorzugehen, bevor eine Verunsicherung besteht, bevor nur verwaltet wird und man vor einem Problem steht. Und dann natürlich seine Mannschaft mitzunehmen und auch ein gemeinsames Zielbild sichtbar zu machen. Das heißt so, das ist für mich so der wichtigste Unterschied. Also verwalten heißt eher dokumentieren, also den Projektverlauf dokumentieren, und stabilisieren bedeutet für mich den Projektverlauf verändern.
Dazu braucht es ja, das hast du jetzt gerade ja schon angesprochen, eine Kommunikation in alle Richtungen. Ja, du hast ja jede Menge Stakeholder, vom Entwickler bis hin zum Geschäftsführer sind das Personen, die unterschiedliche Interessen haben. Jetzt komme ich zu dem Thema Kommunikation an der Stelle, weil das natürlich auch ein Führungsinstrument ist, was, glaube ich, wesentlich ist in so einem Projekt. Wie siehst du das Thema Kommunikation aus deiner Erfahrung? Muss derjenige auch auf diese Klaviatur in alle Richtungen beherrschen?
Also Kommunikation ist unfassbar wichtig in einem Projekt, eben wie du sagst. Wir haben verschiedene Stakeholder, wir haben verschiedene Fachbereiche, mit denen wir arbeiten. Wir haben cross-disziplinäre Teams, nicht nur von der Sprachbarriere jetzt, dass ich in einer anderen Fremdsprache spreche, sondern natürlich der IT-Fachbereich hat eine andere Kommunikation als einen Fachbereich, der jetzt mit dem Endkunden direkt arbeitet. Also deswegen, ja, Kommunikation ist extrem wichtig. Ich würde nicht sagen, dass Kommunikation das wichtigste Führungsinstrument ist, aber es ist ein entscheidendes Asset. Weil ich würde schon sagen, der Kern von Führung ist eher die Fähigkeit, klare Aussagen zu treffen, Entscheidungen auch zu treffen und dann, ich sag mal, mutig und bewusst auch die Themen nach vorne zu treiben. Denn wenn man keine Entscheidung trifft, dann bedeutet das im Endeffekt Stillstand für ein Projekt und es bedeutet Kontrollverlust. Denn passieren wird etwas, ob du möchtest oder nicht, ob du die Entscheidung triffst oder nicht. Und eine gute Projektleitung erkennt das und versucht dann eben aktiv zu führen und Verantwortung zu tragen, auch für das gesamte Kollektiv. Und da denke ich, das Thema situatives Führen ist ein spannendes Thema und ein wichtiges Thema. Also in so einem IT-Projekt hast du in der Regel ja auch verschiedene Charaktere, die du einfach mitbringst. Du hast verschiedene Skills. Du hast verschiedene Charakterfarben, eine blaue Charakterfarbe, ja, dass man sagt, man hat jemanden, der ist sehr analytisch. Das heißt, du brauchst auch so ein Gespür für Menschen, aber auch für Dynamiken. Was braucht es in welcher Projektphase? Und deswegen, du hast es beim letzten Mal schon mal ganz schön gesagt, Projekte scheitern selten an der Technik, sondern eher am fehlenden Verständnis vielleicht für die Menschen. Und deswegen ist das Thema situative Führen, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt.
Das ist echt spannend, was du da gerade sagst, weil nämlich genau diese Art der Kommunikation, das ist ja eigentlich eher Leadership als Management. Und da würde ich ganz gerne mal mit dir ein bisschen tiefer reingehen, weil das ist ja auch, glaube ich, auch das, was jetzt sich so ein bisschen rauskristallisiert. Was ist der Unterschied aus deiner Sicht zwischen Leadership und Management in IT-Projekten?
Ich würde sagen, dass Leadership eher dafür sorgt, dass so ein Projekt lebt. Also das heißt, dass die Menschen in dem Projekt verstehen, worum es geht, verstehen, auf welches Zielbild wir hinarbeiten, Verantwortung zu übernehmen und dass aber auch deine Projektmitglieder gemeinsam Lust haben, mit dir das Ziel zu erreichen. Natürlich ist es unser Job, es ist unsere Aufgabe. Ja, dafür werden wir natürlich auch am Ende des Monats entlohnt und bezahlt. Aber es geht in der Regel für jeden auch um eine intrinsische Motivation. Und das ist nicht einfach nur das reine Abarbeiten von Tasks, die ich auf meiner To-Do-Liste habe, sondern dass ich die Motivation dahinter verstehe. Und ich glaube, das wäre für mich, dass man sagt, man erkennt ein gutes Leadership daran, dass man eben die Menschen mitnimmt. Und Management würde eher für mich so bedeuten, dass man dafür sorgt, dass der Laden läuft. Ja, dass alle eingeplant sind, dass die Budgets da sind, dass die Timeline steht. Aber das ist für mich nochmal der Unterschied zu Leadership. Es braucht beides. Also ich glaube, man kann Leadership und Management nicht getrennt sehen. Und es gibt da wahrscheinlich auch ganz viele Ausprägungen davon, wie man es definieren kann. Und bei uns sagen wir immer oder haben wir so ein schönes Bild, dass wir mit auch erfolgreicher Projektführung assoziieren. Das ist der Oktopus, ja, der ganz viele Arme hat. Der muss sich um das Thema Leadership kümmern, also die Menschen auf ein Zielbild ausrichten, mit motivieren und einen Grund geben. Das Thema Kommunikation, was wir gerade schon hatten, ja, das als Asset genutzt wird, um dieses Zielbild dann auch an die Mannschaft zu tragen und zu kommunizieren. Ja, weil wenn du ein Team hast, das dein Ziel versteht, dann wird eine enorme Kraft einfach mobilisiert und freigesetzt. Und ein Team, das in die gleiche Richtung läuft, das erreicht einfach wahnsinnig viel. Ein anderer Arm des Oktopus, ja, ist das Thema kritisches Denken, also Themen auch mal zu challengen und zu hinterfragen, was mir hier gerade präsentiert wird. Das Thema Risikomanagement, da sind wir ja auch wieder bei den Finanzen. Ja, also ich muss auch verstehen, welche Risiken kommen, was bedeutet das finanziell für mich und damit dann eben in einem komplexen Umfeld konsequent und immer wieder Entscheidungen zu treffen.
Macht mich jetzt schon ein bisschen fast nachdenklich, weil es gibt natürlich zwei Dinge, die ich auch erlebe und vielleicht lässt sich das ein Stück weit auch in einer nächsten Antwort von dir widerspiegeln. Zum einen sehe ich manchmal perfekt gemanagte Projekte. Ja, die sind also wirklich durchdekliniert und trotzdem gibt es Situationen, da führt niemand. Ja, das ist so das eine. Und gleichzeitig treten diese Projekte ja an, um gewisse Changes im Unternehmen zu vermitteln und werden aber gleichzeitig perfekt gemanagt. Und da fehlt mir dann oftmals so ein bisschen so der Wille, dieses Verständnis, wie man eigentlich diesen Change, wir haben das Thema Kommunikation schon ausführlich angesprochen, doch dann wieder so vorantreibt, dass man also wirklich dann auch, dass jemand dann wirklich auch diesen Change lebt. Und da würde ich ganz gerne mal von dir wissen, wie siehst du das, wie erlebst du das in den Projekten, wenn es sich also Art 1 niemand bereit erklärt, wirklich zu führen und Art 2 den Change so zu vermitteln, dass man ihn nicht nur managt, sondern auch wirklich lebt?
Ich muss ehrlich sagen, das Bild, ja, dass ein perfekt gemanagtes Projekt, das aber scheitert, weil es niemand führt, das kaufe ich nicht. Also für mich steht das in einem Widerspruch. Also für mich kann ein Projekt nicht sauber gemanagt sein, wenn es nicht geführt wird. Also weil ein sauber geführtes, gemanagtes Projekt, das besteht ja aus ganz vielen Faktoren, wie wir eben gesprochen haben, aus ganz vielen komplexen Situationen. Du hast da Menschen, jeder Mensch hat ein anderes Bedürfnis und lenkt damit Aufgaben in unterschiedliche Richtungen. Dann hast du noch gegebenenfalls Zielkonflikte zwischen Zeit, Budget und Qualität. Ja, ein Kunde möchte gerne alles drei gleichzeitig haben. Unser magisches Projektdreieck funktioniert aber oft nicht. Ja, wenn du an einer Stellschraube drehst, das heißt Zeit, weil auf einmal irgendeine unvorhergesehene Blockierung kommt, dann hast du schon ein Problem Richtung Budget oder Qualität. Deswegen glaube ich, dass es immer Entscheidungen, die getroffen werden müssen, gibt in einem Projekt. Und das wiederum bedeutet für mich immer Führung. Und deswegen glaube ich, im Management ist eben mehr als Excel oder ein Gantt-Chart, sondern es ist die Umsetzungskraft, die dahinter steckt. Und dazu gehört es, wir haben es eben gesagt, unangenehme Dinge anzusprechen, Teamdynamiken zu erkennen. Und deswegen ist für mich Management und Leadership keine Entweder-Oder-Frage. Es gehört zusammen. Und ich glaube, wenn man versucht, es getrennt zu sehen, macht man sich das etwas zu leicht. Dafür sind IT-Projekte in der Regel zu komplex. Und das ist auch, glaube ich, einer der Themen, warum wir sagen, es scheitern ja auch viele Projekte. Wir hatten vorhin ja diese zwei Beispiele, die wir gesagt haben. Qualität zu erkennen ist natürlich nochmal ein anderes. Ressourcenknappheit ist auch so ein Thema. Deswegen glaube ich, ist ein Projekt, das braucht Führung und es braucht Leadership.
IT-Projekte verursachen Change. Und Change Management lehre ich seit einigen Jahren auch an der Hochschule hier in München und lebe auch in den Projekten, die wir da live mit den Studierenden bearbeiten, dass es oftmals ja dann immer daran mangelt, den Change zu kommunizieren. Also Change zu vermitteln. Dann gibt es also, du sagtest es ja, das Management wird an der Stelle wahrscheinlich ein Stück weit ein bisschen zurücktreten. Wie wird denn aus einem IT-Projekt heraus, aus deiner Sicht, denn der Change vermittelt? Passiert das über die Technik oder über den Nutzen?
Change zu vermitteln und Change zu managen sind oft zwei unterschiedliche Begriffe. Ich glaube, so ein Change zu managen, das machst du oft mit bestimmten Prozessen. Du führst Tools ein. Da hast du natürlich die Möglichkeit, so ein Change zu managen. Den Change zu vermitteln hast du eigentlich ganz gut selber schon auch gesagt. Das heißt, die Menschen im Projekt zu verstehen und mitzunehmen, zu verstehen, warum gehen wir jetzt so einen gewissen Weg. Und dass eben Entscheidungen nicht so aus dem Elfenbeinturm heraus getroffen werden, sondern dass eben alle im Projekt mitgenommen werden. Und ansonsten sieht man häufig, dass eben Widerstand entsteht. Ich glaube, der wichtigste Punkt, Change für mich zu vermitteln, bedeutet eben auch die Wertschätzung. Wertschätzung gegenüber den Projektmitgliedern. Aus der Sicht jetzt, wenn ich ein Projekt führe, dann hat man natürlich nochmal die Sichtweise Change im Sinne von die Endbenutzer, die danach mit einer IT-Umstellung arbeiten müssen. Das sind, glaube ich, nochmal zwei verschiedene Perspektiven. Ein Beispiel vielleicht mal aus meiner Projekterfahrung. Also ich habe gerade gesagt, das Wichtigste für mich ist eigentlich das Thema Wertschätzung. Wir hatten ein Projekt, das war in einer Schieflage. Wir waren insgesamt, ich glaube, fast 70 Projektmitglieder, international verteilt, on- und offshore, die Teams. Und normalerweise ist so das Credo zu sagen, ich muss mindestens einmal mit jeder Person persönlich gesprochen haben. Natürlich bei 70 Personen jetzt gerade nicht wenig, aber da fängt Wertschätzung an. Sich vorzustellen, zu sagen, hey, ich bin hier für dieses Projekt verantwortlich. Ich bin damit als Führungskraft auch für euch verantwortlich. Und in dem Fall war es dann eben so, wir waren im Recovery-Modus. Ja, wir mussten schauen, dass das Projekt, das in Schieflage ist, eben erstmal die Situation wieder stabilisieren. Und da habe ich halt das Wichtigste erstmal vernachlässigt und das ist das Teamgefühl. Ja, ich habe nicht alle rechtzeitig abgeholt. Ich habe nicht mit allen rechtzeitig gesprochen. Und was wir natürlich machen mussten im Rahmen dieser Recovery ist, dass wir ein stärkeres Reporting aufgesetzt haben, um zu verstehen, wo stehen wir im Fortschritt? Ja, wo liegt das Projekt eigentlich gerade? Und was da dann passiert ist, ist Misstrauen entstanden erst im ersten Moment im Team, weil wir haben ein Reporting eingeführt, die Leute sollten sagen, woran sie arbeiten, wo sie stehen, was sie getan haben. Und dann kam erstmal, okay, vertraut ihr uns nicht mehr? Das war so die drunterliegende Frage. Und das heißt, aus einer sachlichen Maßnahme ist plötzlich ein kulturelles Thema geworden. Und das konnten wir auflösen, indem wir es dann auch erklärt haben, indem wir dann gesagt haben, okay, wir müssen verstehen, wo wir im Projekt liegen und so weiter und so fort. Und das ist Change vermitteln. Das heißt, dem Menschen den Sinn hinter der Veränderung erkennen.
Führt mich ja zu meiner nächsten Frage, so als Changer, der in seiner gesamten beruflichen Laufbahn immer wieder Veränderungssituationen erlebt hat. Wie gehst du mit dem Thema Rolle, Rollenfindung um? Wie stellst du da sicher, dass jeder auch seine Rolle kennt und dann auch diese wirklich lebt?
Ich glaube, das ist wie das Thema, dass ein Projekt natürlich verschiedene Phasen hat, sind auch Rollen im Projekt nichts Starres. Das heißt, sie verändern sich je nach Projektphase und Kontext. Und damit hast du auch natürlich eine gewisse Teamdynamik und Rollendynamik. Und wir haben es vorhin schon mal gesagt, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich denke, dass das Thema situative Führen sehr wichtig ist. Am Anfang des Projektes brauchst du viele kreative Köpfe. Du hast in der Regel eine Design- oder eine Envision-Phase. Das heißt, du musst verschiedene Szenarien entwickeln, Architekturen, Designs schreiben. Da musst du dich natürlich auf die Prozesse, die Geschäftsprozesse verstehen und einlassen, einen Soll-Prozess definieren. Und dann brauchst du aber in der nächsten Phase, in der Entwicklungsphase, dann eher Persönlichkeiten oder Rollenprofile, die sehr präzise in der Umsetzung sind, die sauber arbeiten. Das ist dann für die Entwicklung natürlich sehr wichtig. Und wenn es dann in eine Stabilisierung oder in eine Testphase in einem Projekt geht, brauchst du jemanden oder ist an eine Rolle die Erwartungshaltung, das Thema Struktur, Verlässlichkeit, da kommen wir ein bisschen mehr in diesen Abarbeitungsmodus. Und deswegen ändern sich die Erwartungen an eine Rolle. Und das muss dann auch wieder eine Führungskraft mitspielen. Wir haben bei uns im Projekt, was wir da gerne nutzen, ist das Thema Projektgebrauchsanweisung. Das ist ein Format, das wir entwickelt haben, das wir zu jeder neuen Projektphase einsetzen. Und was wir da machen mit dem Team ist, dass wir eine Art Workshop machen zu einer Projektphase, ein Team-Workshop und sagen, okay, was ist jetzt meine Rolle in dieser Projektphase? Für was bin ich verantwortlich? Auch für was bin ich im Vertrag verantwortlich? Ja? Das ist das ganze Thema Vertragsmanagement. Das ist natürlich auch wichtig zu verstehen. Was wird von mir erwartet, fachlich und auch im Teamkontext? Und was braucht es jetzt in dieser Phase, dass ich erfolgreich bin? Das heißt, was brauche ich auch von meinen Teammitgliedern? Und dann nochmal ein Punkt, der ist wichtig. Was brauche ich persönlich, um mich weiterzuentwickeln? Also das sind, glaube ich, so diese verschiedenen Aspekte. Das heißt, so eine Rolle ist nicht nur, was soll ich liefern, sondern wie will ich auch wachsen? Will ich technisch was Neues lernen? Geht es vielleicht auch um, ich möchte souveräner auftreten? Das ist die Zusammenarbeit mit dem Kunden. Ich möchte ein neues Tool lernen. Das alles gehört für mich auf jeden Fall mit dazu, wenn man über Rollenbilder auch in einem Projekt spricht.
Ich meine, Rollenbilder verändern sich ja auch im Laufe der Zeit und möglicherweise hat der eine oder andere dann ja auch vielleicht aus seiner Rolle heraus einen gewissen Widerstand entwickelt. Führt mich dann zum nächsten Thema. Und zwar, wie der Umgang mit Widerstand in solchen Projekten, in solchen IT-Projekten, der kommt ja irgendwie gefühlt ja immer. Ja, also das, in unserer letzten Folge das Thema Commitment, das mag sich ja dann durch einzelne Umstände möglicherweise im Verlauf eines Projektes verändern und vor allen Dingen gerade dann, wenn es sich um Projekte handelt, die länger als nur 3 Monate laufen. Ne? So, und da würde ich ganz gerne mal einen Blick von dir haben, wie da so deine Erlebnisse sind aus der Vergangenheit, wo du sagst, den Widerstand haben wir dann so aufgelöst.
Ich meine, Widerstand ist ja erstmal kein Störfaktor, sondern in der Regel ist es ja erstmal ein Signal, dass sich die Kollegen oder Kolleginnen mit dem Thema auseinandersetzen oder sich mit der Veränderung beschäftigen. Wenn wir das jetzt mal auf das Thema Rollenverständnis beziehen, ich glaube, wenn man als Führungskraft eben das nicht aktiv gestaltet und anspricht in einem Projekt, dann passiert eben so ein Rollenverständnis entweder gar nicht oder automatisch. Und damit ist es dann eine fehlende Orientierung oder Motivation von dem Team. Du hast dann Aufgaben, die fallen dann einfach quasi durchs Raster, weil jemand sagt, okay, ich bin dafür nicht verantwortlich. Dann fühlt sich aber mal ganz schnell niemand verantwortlich. Und dann bleiben solche Themen auf der Strecke und das führt natürlich oft zu Frustration. Also hast du auch hier wieder die Verantwortung, solche Rollen mit Leben zu füllen. Aber ja, erstmal Veränderungen führt dazu, dass Emotionen und Sorgen hochkommen. Das heißt, die Widerstände muss man dann erst ernst nehmen. Man muss versuchen, sich damit auch auseinanderzusetzen und zu prüfen, okay, wo habe ich denn vielleicht hier auch die Rolle nicht klar genug geschärft? Und man darf sich aber, glaube ich, auch nicht komplett davon aus der Bahn werfen lassen. Es gibt bestimmte Rollenprofile, die ich in so einem IT-Projekt brauche. Ja, ich brauche einen Technical Lead oder einen Architekten, der die Gesamtverantwortung hält. Ich brauche jemanden, der ganz klar für bestimmte Prozesse verantwortlich ist. Also ich glaube, da lässt sich nicht so viel drüber diskutieren, was jetzt in dieses Rollenverständnis gehört und was nicht. Aber es ist trotzdem auch wichtig zu gucken, wer füllt denn hier gerade meine Rolle im Team aus? Und jedes neue Projekt, das ich begleite, muss ich mir anschauen, wer ist im Team, was bringen die für Stärken und für Schwächen mit, was habe ich für Rollen im Team und muss jetzt vielleicht eine andere Person ein Stück von einer Rolle mit übernehmen. Und ich glaube, das muss man dann ganz dynamisch auch in dem Team sich anschauen, im eigenen Team, aber auch mit dem Kunden, um da so ein bisschen das Thema Stärken und Schwächen auch optimal an so eine Rolle anzugleichen.
Ja, du hast mir jetzt gerade so mit dem Wort dynamisch die Brücke gebaut zum Thema Agilität. Und jetzt möchte ich ganz gerne mit dir über die Methodiken sprechen. Agile Methoden sind en vogue. Die einen machen ein bisschen Scrum da, Kanban hier und dann irgendwo Agilität dazwischen. Und wenn ich so richtig das beobachte, sind hybride Projekte irgendwie am Ende des Tages irgendwo zu sehen. Und durch diese Versuch, diese Modernität irgendwo zu leben und auch den Leuten zu vermitteln, wir sind alle agil, gerade für so IT-Projekte kann das ja richtig gefährlich werden. Da würde ich ganz gerne von dir wissen, hast du solche Sachen auch schon gesehen wie ich und wie seid ihr damit umgegangen?
Also in den Projekten entdecke ich natürlich auch den Trend in den letzten Jahren, dass überall Agilität eingeführt wird, was ja erstmal gut ist. Ja, also ich finde es gut, dass wir wechseln von diesem starren Wasserfallmodell. Gar keine Frage, weil die Realität verändert sich ja auch. Märkte verändern sich, Technologien verändern sich, deine Anforderungen verändern sich. Also von daher, das ist alles erstmal, hat so seinen Platz. Aber das Problem ist, ein bisschen Scrum, ein bisschen ein Daily Stand-up, eine Retro-Session oder eine Review-Session macht eben noch lange nicht ein Projekt agil. Ja, das klingt modern, sieht organisiert aus, ist aber am letzten Ende keine Projektführung. Und Agilität, dazu gehört auch da eine bestimmte Haltung, weil wir wollen ja frühzeitig Feedback einbinden in Projekte, um flexibel darauf reagieren zu können. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor, aber Agilität bedeutet natürlich nicht, dass wir an Klarheit verlieren dürfen. Ja, und wenn ich einen Scrum Master im Projekt habe, aber ich habe keinen Plan, dann habe ich kein Zielbild, keine Entscheidungskraft und dann hilft mir diese Methode nichts.
Ja, du sagtest gerade das Stichwort Haltung. Ne? Also es hilft ja alles nichts, wenn man diese Methoden aufsetzt und auch dann versucht zu leben, wenn das eigentlich nur zum Selbstzweck irgendwie passiert und die Haltung fehlt. Was beobachtest du da in deinen IT-Projekten? Ist diese Haltung, ich meine, die fängt ja dann auch im Vorstand, in der Geschäftsleitung an und geht runter bis zu denjenigen, die dann entwickeln oder die auch in der Verwaltung sitzen. Ja, das ist ja auch, glaube ich, auch eine Frage der, ja, das Wort ist so strapaziert, Kultur des Unternehmens. Aber es ist ja wirklich die Frage, was passiert, wenn die Haltung fehlt? Ne?
Für mich ist da ein zentraler Denkfehler in vielen Organisationen. Ja, man führt Methoden ein, weil man sich Struktur erhofft, aber Struktur ohne Haltung führt zu Stillstand, ist nur schöner verpackt. Also Agilität bedeutet eben nicht nur Iterationen oder Boards einzuführen, sondern es bedeutet, die Fähigkeit, strukturiert zu reagieren und zu agieren und nicht chaotisch zu improvisieren, ja, wie wir es viele tun. Also deswegen gehört zum Thema Agilität auch dazu, Mut zur Veränderung zu haben. Und ich denke, was auch nochmal eine Herausforderung ist, wenn du natürlich ein IT-Projekt agil liefern möchtest und du bindest das in ein Unternehmenskonstrukt ein, das um dich herum aber sehr konservativ ist, eher von so einem Wasserfall-Mindset geprägt ist, dann bist du ja quasi wie so eine kleine Insel innerhalb dieser Organisation, die dann agil arbeiten möchte. Du bist aber angewiesen auf deine Fachbereiche drumherum. Es ist kein Silo. Ein IT-Projekt kann nie ein Silo-Projekt sein und ist immer abhängig davon, eben dass andere Fachbereiche zuarbeiten. Und das ist natürlich dann auch nochmal wichtig, das auch nochmal mit zu berücksichtigen, wenn man gerade jetzt das Thema sagt, Agilität, Haltung. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass die Menschen wissen, wann sie welche Methodik einsetzen und wie die dann auch zu führen sind. Ich hatte ein Projektbeispiel, da habe ich zwei Teilprojekte übernommen oder zwei Streams. Der eine ist sehr klassisch im Wasserfall gefühlt, der andere ist iterativ, agil. Also das war kein agiles Projekt, wie es jetzt im Bilderbuch steht, ja, sondern das war jetzt eher auch so eine Mischform, mischiterativ. Ja, ein Festpreisprojekt, das du in Sprints lieferst, ist nicht agil. Aber das heißt, es gab diese zwei Projekte, die hatten eine gemeinsame Integrationslösung. Das heißt, es war natürlich eine große Herausforderung, beide Projektmethoden übereinander zu bringen und am Ende ein System zu liefern. Und vor allen Dingen natürlich auch einen Testzyklus dann am Ende zu haben, um einmal end-to-end alles testen zu können. Und was ich da zum Beispiel sehr spannend fand, war, dass der Teil, der iterativ umgesetzt wurde, dass der am Ende signifikant weniger Defects oder Bugs hatte als der Projektteil aus der Wasserfall-Lieferung oder Methodik. Und das war schon, finde ich, nochmal eine spannende Erkenntnis. Und der Grund ist natürlich, weil das System über verschiedene iterative Zyklen, in dem Fall hatten wir tatsächlich Sprints, immer wieder näher an die Realität herangeführt wurde. Es gab Feedback von einzelnen Endusern, es gab Tests von unserer Seite, von der Kundenseite. Und da merke ich schon, dass es super wichtig ist, jemanden zu haben, der diese Methodik auch versteht und die als Werkzeug nutzt, aber auch versteht, in welchem Kontext kann ich das in meinem Projekt oder in meinem Unternehmen einsetzen und wo nicht.
Das ist ja letztendlich auch die Brücke zu unserer letzten Folge, in dem wir ja auch mit den Themen, was braucht es eigentlich vor dem Start? Ich meine, wenn ich jetzt das so höre und mein System letztendlich auf Kanban ausgerichtet ist oder ich über den Einkauf, du sagtest es gerade so schön, ein Festpreis für Sprints ist keine Agilität. Wenn ich solche Dinge einfach dann umsetze und so denke, dann habe ich ja am Anfang bei der Beauftragung eines solchen IT-Projekts auch die Aufgabe, mich selbst zu reflektieren und zu fragen, gibt mein System die Dynamik und die Anpassungsfähigkeit her, um genau so zu arbeiten, wie du das dir idealerweise ja vorstellst, oder?
Absolut. Und aber da haben wir ja wieder dann die Herausforderung, dass du, wenn du in einem größeren Konzern bist, du kannst nicht einfach schalten und walten, wie du möchtest. Du kannst zwar sagen, du hast ein Team, das ein agiles Mindset hat, aber vielleicht gibt dir deine Unternehmensstruktur vor, dass du eher in so einem Festpreiskonstrukt arbeiten musst. Und das sind dann natürlich dann die Herausforderungen. Ein anderes Thema ist natürlich auch, wir haben eben über Haltung und auch über Kultur gesprochen. Ich glaube, ein wichtiges Thema ist noch, dass ist der Punkt, eine gesunde Fehlerkultur in einem Unternehmen zu haben. Weil Agilität, haben wir eben gesagt, ist Mut, ne? Mut, eine Entscheidung zu treffen, Mut, auch Prioritäten zu setzen und auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren, ohne dabei halt eben den Gesamtkurs zu verlieren oder den Gesamtscope zu verlieren. Und in so einem Umfeld hast du in der Regel keine absolute Wahrheit. Ja, also das, was du heute entscheiden kannst, kann aufgrund von veränderter Situationen in einem halben Jahr tatsächlich anders aussehen, weil IT-Projekte haben eine längere Laufzeit. Das heißt, das, was ich vielleicht vor einem halben Jahr oder Jahr designt habe, mal im Groben, muss mit den aktuellen Marktbedingungen nicht mehr relevant sein. Und dadurch braucht es dann eine gewisse Haltung oder Verantwortung, ja, um solche Entscheidungen zu treffen. Wenn du aber keine gesunde Fehlerkultur in einem Unternehmen hast, dann heißt das in der Regel, dass du keine Menschen oder Personen hast, die Entscheidungen treffen, weil sie Angst haben, dass in Zukunft das gegen sie verwendet werden kann oder dass sie in Zukunft feststellen, okay, sie haben eine falsche Entscheidung getroffen, wobei ich falsch nicht das richtige Wort finde, weil zu diesem Zeitpunkt mit den Informationen, die du hattest, war das die eine valide Entscheidung, die kann sich aber jetzt ändern. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine Kernfrage, die sich viele Unternehmen stellen müssen, bevor sie so eine Methodik sich entscheiden anzuwenden oder welche Methodik, auch nochmal kritisch zu hinterfragen, was für eine Unternehmenskultur leben wir und in welchem Rahmen können dann die Mitarbeitenden in so einem Projekt denn eigentlich Entscheidungen treffen.
Du hattest ja auch schon in unserer letzten Folge gesagt, es gibt keine pauschale Skizze, keine pauschale Anweisung für den Erfolg, für die erfolgreiche Umsetzung von IT-Projekten. Aber jetzt haben wir ja noch mal ein bisschen auf der Soft-Seite so ein bisschen geschaut. Also was nehme ich mit bis dato? Klarheit vor Geschwindigkeit auf jeden Fall, Commitment vor Budget, Menschen vor Methoden. Fehlt da noch irgendwas, Svenja? Oder was würdest du ergänzen?
Also ich glaube, wir haben zwei Punkte noch ganz wichtig, die haben wir beim letzten Mal angesprochen, der Solution-Plan. Also eben der Solution-Plan kontinuierlich mit dem Projektplan abzugleichen. Also was sind Rollenaufwand und was ist das Zielbild? Ja, das schafft eben eine arbeitsfähige Grundlage und ich kenne viel besser meine Kapazitäten. Und das Thema Change. Also wir haben es ja heute viel besprochen, Change-Management, Wertschätzung, die Leute mitnehmen. Das macht wahnsinnig viel aus und wir haben, vielleicht darf ich nochmal zwei, drei Sätze zum Thema Change sagen?
Natürlich.
Weil Change ist natürlich das Thema, einmal die Menschen mitzunehmen, da haben wir eben drüber gesprochen, ja, über das Thema Wertschätzung. Was ich aber auch spannend finde, ist, dass Change oft versucht wird, in Unternehmen auszulagern. Also gerade wir als Dienstleister, wir haben natürlich oft auch eine Change-Abteilung, die unsere Projekte mitbegleitet. Also meiner Meinung nach müssen wir von Anfang an eines Projektes mit dabei sein, ja, dass du auch planen kannst, wenn du später einen Rollout hast in so einem IT-Projekt, wie der geschnitten werden sollen, wie die Trainings und die Rollouts laufen sollen. Also das heißt, das finde ich super, super wichtig. Aber Change ist weiterhin auch eine Führungsaufgabe. Also man kann ein Change-Management mit beauftragen. Aber ich finde es wichtig, dass Unternehmen trotzdem begreifen, dass sie eine weitere Führungsaufgabe haben, das auch mitzutragen in ihrer Organisation. Es kann nicht alleine durch externe Trainer delegiert werden. Und der andere Punkt, den ich noch ganz wichtig finde, ist, dass ein Change nicht mit einem Go-Live endet. Also viele Unternehmen denken, okay, wir haben das System jetzt implementiert, steht jetzt technisch da, die Endbenutzer können das jetzt benutzen und damit ist unser Change-Management jetzt abgeschlossen. Das, glaube ich, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, denn die eigentliche Veränderung beginnt dann tatsächlich ja für die Endnutzer im Alltag, also erst danach. Und häufig hat man eine Veränderung von einem System, dann geht auch die Produktivität manchmal runter. Das ist gerade auch für so ein Upper-Management auch wichtig zu verstehen, wenn man ein IT-Projekt einführt und man möchte sein Business-Value und Business-Case realisiert sehen, dass man nicht davon ausgeht, dass jetzt direkt die Produktivität im Peak ansteigt, sondern in der Regel fällt es erstmal, weil es ist eine Veränderung. Löst erstmal so ein bisschen so eine Gefahrensituation für die Endbenutzer, dass sie sagen, okay, ich muss mich jetzt hiermit erstmal auseinandersetzen. Und wenn dann ein gutes Change-Management da ist, dann kommt die Akzeptanz und das Verständnis. Dann kommt man aus diesem Tief hoch und da hat man dann tatsächlich diesen Produktivitätspeak, den man sich erhofft oder der meistens hinter so einem Business-Case und Business-Value steht. Und deswegen denke ich, dass Change eben nicht mit einem Go-Live endet und dass das nochmal ein wichtiger Punkt ist, Change von Anfang bis Ende mitzudenken.
Da muss ich jetzt dann doch nochmal zwei Nachfragen stellen, weil erstens, ich bin völlig perplex, wenn du sagst, manche Unternehmen versuchen tatsächlich den Change auszulagern. Ja? Also das hat bei mir sofort getriggert, da verliere ich doch an Glaubwürdigkeit, oder? Also mal ganz ehrlich, also wenn ich das an jemanden Drittes übergebe, der soll es dann quasi tun. Und ich habe möglicherweise Personas um mich herum, die den Change nicht wirklich unterstützen. Dann ist doch so ein Projekt rein vom Mindset, was so im Innersten eines Menschen dann passiert, irgendwie eigentlich doch schon zum Scheitern verurteilt, oder?
Naja, aber im Endeffekt brauchst du ja jemanden, der Change rüberbringen kann und leben kann, der dann auch zum Beispiel die Plattform kennt. Also der sich ja doch auch in dein Denken hineinversetzen kann. Ja? Change ist ja nicht nur, ich erzähle dir jetzt, was wir hier machen möchten und lebe das als Führungskraft vor. Das ist ein Bereich von Change Management. Das ist Change Management in die Führung mit einzubeziehen. Aber wenn du gerade eine große Plattformveränderung hast, dann brauchst du natürlich Experten, die die Kommunikationsbrücke bilden zwischen Technik und Prozessen. Und in der Regel hast du in dem Unternehmen nicht unbedingt die Change Manager, die sich ja auch mit dieser Plattform auskennen und verstehen, den Enduser dann mitbegleiten können. Und deswegen ist es schon ein wichtiger Punkt und ich glaube auch einen Mehrwert für Unternehmen, Change aus verschiedensten Bereichen mitzudenken. Ja, also du musst als Führungskraft, wie gesagt, du musst in den Geschäftsbereich gehen und sagen, wir haben jetzt eine Prozessharmonisierung, wir verändern jetzt hier was und ich erkläre euch, warum das wichtig ist und warum euch das im Endeffekt hilft, effizienter zu arbeiten. Aber du brauchst auf der anderen Seite jemanden, dem sie dann auch Glauben schenken, diesen Change auch mit rüberzubringen. Und das sind zum Beispiel bei uns auch diejenigen, die sich mit den Plattformen auskennen, also die auch ein technisches Verständnis haben. Und das sind die Punkte, wo ich sage, die kannst du definitiv ausgliedern. Und es gibt natürlich auch beim Training psychologische Aspekte. Ja, wie trainiere ich etwas, auch in der Semantik? Und ich glaube, das ist auch etwas, was man vielleicht an mancher Stelle einen Experten überlassen sollte.
Okay. Ja, jetzt verstehe ich das. Also quasi, es ist quasi ein Tandem, was du dann da letztendlich hast. Ja. Die Fachlichkeit des Externen plus die Glaubhaftigkeit und die Vertrauensbrücke zu den Betroffenen, ne, die halt dann diesen Change am Ende des Tages umsetzen dürfen. Ja, und das ist ja eben genau das, worauf es auch immer darauf ankommt, dass du letztendlich die fachliche Expertise extern reinholst, der dann die neue Plattform möglicherweise viel, viel besser kennt als der ein oder andere selber. Und deswegen ist es auch so wichtig, dann auch entsprechende wahrscheinlich Key-User aufzubauen, die dann eben auch diese Ängste und möglicherweise Widerstände und Befindlichkeiten eben dann auch abfedert. Ne? Finde ich sehr, sehr spannend, Sven. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zwei Folgen lang über das Thema IT-Projekte und vor allen Dingen über die Schieflage jetzt in dieser Ausgabe zu sprechen, was man dagegen alles tun kann, was man alles beachten muss. Es gibt viel, viel zu beachten. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dein Hiersein. Du bist eine wirklich wahre Expertin. Großartig. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal, Svenja.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich auf die nächsten Themen, die wir besprechen.